Haus 1. Wir machen Podcasts.
Jan Rosenow ist Professor für Energie- und Klimapolitik an der Universität Oxford, leitet dort ein Team von 25 WissenschaftlerInnen zum Thema Energie und hat gerade mit drei Co-AutorInnen eine Studie veröffentlicht mit dem Titel Heating Up the Headlines. Hallo Jan.
Hallo Holger.
Der Untertitel eurer Arbeit lautet How Tabloid Framing Reshaped Germany's Buildings Energy Act, wie das Framing der Boulevardpresse das deutsche Gebäudeenergiegesetz neu geprägt hat. Vorab, was genau ist Framing?
Ja, im Grunde genommen geht es ja hier darum, eine Diskussion von Anfang an in eine bestimmte Richtung zu drücken. Ja? Also negativ, positiv, das kann ganz unterschiedlich sein. Und der Begriff Framing, da geht es genau eben um das. Also wie stelle ich einen Diskussionsgegenstand dar? Und in diesem Fall wurde es halt als extrem negativ dargestellt durch Teile der Presse. Und darüber haben wir halt das Paper ja geschrieben. Also wie hat die Presse die ganze Heizungsdebatte eigentlich aufgezogen und welche Erzählung hat es dort gegeben? Also ich würde sagen, ein guter deutscher Begriff ist eigentlich die Erzählung und die Narrative, die sich dann entwickelt. Und das Framing ist ja so ein bisschen das Aktive, ja? Also wie gestalte ich denn diese Narrative, diese Erzählung?
Was genau habt ihr euch angesehen? Also was war eure Forschungsfrage dabei?
Also uns hat interessiert, wie hat sich eigentlich diese Debatte zum Thema Heizungsgesetz in Deutschland entwickelt, wie ist die entfacht worden? Und besonders die Bild-Zeitung hat da ja eine wichtige Rolle gespielt von Anfang an. Davor war das Thema ja kaum in den Medien. Und auch der Begriff Heizungshammer oder Heizhammer hat uns interessiert, weil das an diesem Wort hat sich ja ganz vieles dann aufgehängt. Das war ja das Wort, das Reizwort, was dann auch in dieser öffentlichen, doch sehr aufgeregten Diskussion immer wieder gefallen ist. Und uns hat interessiert, zum einen, wie stark ist dieser Diskurs dann auch aus der Bild-Zeitung in andere Medien und auch in andere Medienformate übernommen worden? Und auch natürlich, wie hat sich letztlich die Politik dann auch verändert und wie haben sich die Gesetze, die ja zu dem Zeitpunkt, als die ersten Bildartikel rauskamen, noch nicht fertig waren, die waren ja nur im ersten Entwurf. Wie haben sich die letztlich dann verändert? Und jetzt, wenn wir jetzt mal schauen, wo wir heute stehen, wie sind wir eigentlich dann da angekommen, dass jetzt sozusagen das Heizungsgesetz im Grunde genommen in der alten Form nicht mehr existiert oder nicht mehr existieren soll in Zukunft? Also das war so ein bisschen der Hintergrund. Also wie hat sich diese Mediendebatte entfacht und wie hat sich das ausgewirkt auf die Politik?
Wie habt ihr euch das angesehen? Also mit welchen Werkzeugen? Habt ihr einfach nur Zeitung lesen? Reicht ja nicht, weil kann ich ja auch.
Ja, wir haben das sehr systematisch gemacht. Also eine meiner Co-Autorinnen hat das maßgeblich dann durchgeführt. Also wirklich systematisch alle Artikel, die dazu veröffentlicht worden sind, zu scannen nach bestimmten Begriffen. Ja, wie oft tauchen die auf? Wann werden die benannt? Und dann kann man daraus ablesen, wie hat sich so eine Narrative verbreitet? Wie hat sich so ein Begriff verbreitet? Und dann parallel dazu, das habe ich mir vorhin angeschaut, wie hat sich denn dann sozusagen das Gesetz gewandelt? Ja, also über die Jahre 2023 bis heute. Was ist denn da passiert? Und das dann sozusagen im Vergleich sich anzuschauen, hat uns interessiert, weil die Rolle der Medien hier, denke ich, eine ganz wichtige war in dieser Diskussion und vielleicht mehr Einfluss gehabt hat, als vielen so bewusst ist. Ja, und besonders eine Zeitung hat hier natürlich ganz maßgeblich die Debatte geframed und vorangetrieben. Und uns hat einfach interessiert, kann man das irgendwie messen? Ja, also wie schwer ist das, nur ein Gefühl oder gibt es da tatsächlich auch Evidenz dafür? Und ich denke, die Evidenz ist relativ erdrückend.
Das heißt, ihr konntet die Kampagnenmacht der Bild-Zeitung, auf die habt ihr euch konzentriert, ihr konntet die Kampagnenmacht tatsächlich messen?
Ja, also wir haben insgesamt 33 Bildartikel aus dem Zeitraum Januar 2023 bis März 2024 ausgewertet Also alleine das Wort Hammer im Vergleich und im Zusammenhang mit Heizung taucht über 250 Mal auf. Heizungshammer 228 Mal. Aber was dann auch interessant ist, ist, dass darüber hinaus dieser Begriff sich dann in über 1100 Artikeln in der deutschen Presse insgesamt wiedergefunden hat. Also wir haben dann auch geschaut, was ist in anderen Zeitungen geschrieben worden. Und auch der Begriff Heizungsverbot, der wurde dann ja auch ins Spiel gebracht, der wurde auch in 800 weiteren Artikeln dann benannt. Und ganz viel hat sich auch an der Rolle von Robert Habeck eben festgemacht. Also der Name Habeck wurde mit diesem Begriff Heizungshammer ja ganz eng verknüpft. Und wir sehen im Grunde genommen drei rhetorische Strategien, die hier hervortreten. Zum einen eine ganz starke Personalisierung auf die Person Robert Habeck. Dann ziemlicher ökonomischer Alarmismus. Das Gesetz ist viel zu teuer, kann sich keiner leisten. Und da wurden auch zum Teil mit Zahlen hantiert. Also 300.000 Euro für ein einzelnes Haus müssten dann dort investiert werden und so weiter. Und dass das Gesetz ideologisch ist. Also nicht rational, sondern rein ideologisch. Das sind so die drei Strategien, die dort betrieben worden sind in der Berichterstattung, die wir halt davor gefunden haben.
Ich habe es richtig verstanden. Entfacht, du hast gesagt, wie hat die Debatte sich entfacht? Entfacht hat das Ding tatsächlich die Bild-Zeitung? Oder gab es noch einen Vorlauf irgendwo?
Es war ja damals so, dass es dann an die Bild-Zeitung gespielt worden ist. Es gab einen Gesetzentwurf, der wurde sozusagen geleakt und dann hat die Bild-Zeitung darüber geschrieben und hat auch sehr schnell diesen Begriff Heizhammer dann genutzt. Und dieser erste Artikel hat den Ton vorgegeben. Ja, der war sofort sehr negativ. Was mich immer gewundert hat, ist, dass ja schon in dem Koalitionsvertrag weit davor stand eigentlich drin, was in dem Gesetz hinterher drin stand. Ja, also da stand drin, dass die Regierung diese Ziele hat, 65% erneuerbare Energien und dass die fossilen Energieträger im Gebäudebereich deutlich reduziert werden müssen. Das war nichts Neues, aber diese Bild-Zeitung hat eben dann diesen Gesetzesentwurf genutzt als, auf Englisch würde ich sagen, als Hook, also als
Anker.
Man braucht immer einen Anker, genau, wenn man jetzt so einen Artikel veröffentlicht.
Und Aufhänger, dann diese Story,
genau, das war's. Ein Aufhänger, genau, das ist der Deutsche, ein Aufhänger. Also den als Aufhänger genutzt und dann halt in die breite Öffentlichkeit zum ersten Mal wurde kommuniziert, was da eigentlich geplant war. Vorher war da relativ wenig Debatte. Und die war dann halt gleich sehr negativ. Ja. Und das hat natürlich dann letztlich dazu geführt, dass dieses Thema also dermaßen die öffentliche Diskussion dominiert hat, dass wir am Ende dann eine sehr starke Polarisierung auch dort eben festgestellt haben.
An der Entwicklung dieser Debatte, also das Überschwappen in die, ich sage mal, seriösen Medien, haben alle sich daran beteiligt? Oder ist irgendwer euch positiv aufgefallen in dieser ganzen Sache?
Also mit dem eigentlichen Gesetzesentwurf, der dann damals an die Bild-Zeitung gelegt und dann ja auch letztlich öffentlich geworden ist, haben sich nur ganz wenige Medien im Detail wirklich beschäftigt und den Text mal sich angeschaut. Und das sind dann, jetzt waren keine der großen Zeitungen, ja, das waren zum Beispiel Klimareporter oder der Volksverpetzer, die haben dann wirklich mal im Detail reingeschaut, was steht da eigentlich drin. Und ganz großer Teil der Debatte war auf der Oberfläche und hat sich im Grunde genommen dann ja an dem, was da aus der Bild-Zeitung veröffentlicht worden ist, daran abgearbeitet, anstatt wirklich nochmal sich in Ruhe anzuschauen, was steht da eigentlich drin, macht das Sinn. Und das fanden wir halt ganz spannend, ja, dass sozusagen eine Zeitung da so den Ton angibt und dann auch die anderen Medien da mitgehen, ja, und diese überhitzte Diskussion dann übergeschwappt ist. Ich denke, was auch ganz spannend ist, ist, wie das Ganze dann sich ausgewirkt hat auf die Politik und was mit dem Gesetz passiert ist. Vielleicht kann ich da auch noch mal kurz was zu sagen,
wenn
das
bitte,
auch ein Interesse wäre. Ja, also es gab ja die Idee, 65% für neue Heizungen, die verbaut werden, erneuerbare Energien. Also wenn meine Gasheizung oder meine Ölheizung kaputt ist und ich baue was Neues ein, dann muss das mindestens 65% Erneuerbare nutzen. In der öffentlichen Diskussion wird das ja oft so dargestellt, dass die existierenden Heizungen dann rausgerissen werden müssen und dann kommt Habeck und reißt hier die Heizung raus. Das ist nie geplant gewesen. Es ging immer um neue Heizungen und es gab auch schon ähnliche Anforderungen an alte Ölheizungen, die ersetzt werden müssen, wenn sie irgendwann ein bestimmtes Alter überschritten haben. Also es gab schon im Grunde genommen im Gebäudeenergiegesetz, was die Vorgängerregierung aufgesetzt hat, gab es schon in dem Sinne bestimmte Anforderungen, die nicht unähnlich sind, aber nicht so ambitioniert. Dann ist aber diese Debatte losgetreten worden. Was die Regierung damals gemacht hat, das war die Regierung, wo Habeck eben noch Energieminister war, dann das Gesetz an die kommunale Wärmeplanung anzukoppeln, was den Zeitrahmen deutlich nach hinten geschoben hat. Es hieß ja erst, ich glaube, 1. Januar 2025, dann wurde das Ganze ein Jahr nach vorne gebracht wegen dem Ukraine-Krieg. Und dann aber nach dieser Debatte sozusagen wieder nach hinten verschoben und an die kommunale Wärmeplanung gekoppelt, die ja in den verschiedenen Gemeinden je nach Größe erst in Zukunft sozusagen jetzt eingereicht werden muss. Jetzt sind die ersten dabei, aber da ist noch einiges, was kommen muss. Also es gab eine Verschiebung nach hinten erstmal. Dann wurden aber auch in Brüssel, wo das war das Interessante, da hatte sich die Regierung ja viele Jahre für Mindesteffizienzstandards von Gebäuden eingesetzt, die Gebäuderahmenrichtlinie. Und das hat sich auch verschoben und Deutschland ist da eigentlich von einer eher progressiven Kraft dann ja relativ ruhig geworden und im Frühjahr war das, glaube ich, da hatten jetzt ja auch die neue Regierung sich dann auch aktiv nochmal dagegen ausgesprochen, das zu verschärfen, was das Gebäuderecht angeht und die Effizienzanforderungen. Also da hat es eine Verschiebung gegeben, eine deutliche Verschiebung. Und jetzt seit Jahresbeginn, es war ja eine Woche, glaube ich, vor dem Krieg im Iran, und bevor das losging, wurde es ja bekannt gegeben, dass das Gesetz im Grunde genommen abgeschafft wird oder so stark umgestaltet wird, dass es im Grunde genommen nicht mehr wiedererkennbar ist. Also das ist sozusagen diese Zeitreise, ja, von einer eher die Ambition nach vorne bringen bis hin zu verschieben nach hinten und dann das Gesetz tatsächlich in der jetzigen Form abzuschaffen. Und ich denke, vieles davon lässt sich erklären durch diese sehr stark überhitzte Mediendebatte, die es da gegeben hat. Eine starke Verunsicherung und natürlich dann am Ende eine sehr starke Politisierung.
Du nennst es Debatte, aber eigentlich ist doch eine ganz klassische Kampagne gewesen, was wir da gesehen haben, oder? Und der Endpunkt ist jetzt erreicht, wo dieses Gesetz letztendlich komplett geschleift ist.
Ich denke, es war eine mediale Kampagne, ja. Und wenn man sich anschaut, auch mit welcher Hartnäckigkeit diese Begrifflichkeiten immer wiederholt worden sind, das sind ja genau kampagnentypische Eigenschaften. Ja? Also wenn jemand jetzt in der Politik Wahlkampf macht, immer die gleichen Phrasen, die gleichen Begriffe, damit das sich wirklich in den Köpfen dann auch festsetzt. Und ich denke, genau das haben wir hier erlebt. Sehr effektiv, kann man nicht anders sagen. Ne? Also es war extrem effektiv aus Perspektive der MeinungsmacherInnen in diesem Fall. Hatte natürlich nicht viel mit dem eigentlichen Gesetz und auch dem Thema, ja, dass wir weg müssen von den Fossilen, auch im Gebäudebereich, hatte das ja am Ende nicht mehr viel zu tun. Ja, kann man, denke ich, nicht anders bezeichnen. Es war kein rationaler, sachlicher Diskurs um die Sache, sondern es ging wirklich ganz stark dann nur noch um eine sehr stark polarisierte Debatte, würde ich es nicht mehr nennen, sondern letztlich war das ja dann in den Talkshows auch, konnte man sich ja gar nicht mehr anschauen, wie viel Unsinn da auch erzählt worden ist, ja.
Hätte die damalige Regierung, also die Ampel mit Robert Habeck, hätte die irgendeine Chance gehabt, dieses Ding abzuwettern?
Ich denke, da wurden ganz klar Fehler gemacht. Das hat auch Robert Habeck und das hat die Regierung offen auch gesagt, öffentlich. Ich denke, der Hauptfehler war zweierlei. Also das eine war, es gab keine vernünftige Kommunikationsstrategie. Ja, also das ist ja fatal, wenn die erste breite Öffentlichkeit erreicht wird mit einem negativen Artikel in der Bild-Zeitung und sich dann alle auf diesen Artikel beziehen. Und das setzt den Ton in der Diskussion, wenn zum ersten Mal über dieses Gesetz diskutiert wird in der breiten Öffentlichkeit. Da hätte man viel besser vorbereitet sein müssen, überlegen müssen, wie können wir dieses Thema, was komplex ist, was schwierig ist, eigentlich kommunizieren. Der zweite, glaube ich, große Fehler, der gemacht worden ist, ist, die Finanzierung war ja noch gar nicht klar, als der Entwurf rauskam. Das war damals ja so, dass es gab einen Entwurf, der sozusagen regulatorisch vorgeht und doch durchaus interveniert in das Leben der Menschen, in dem Sinne, dass sie nicht mehr die Heizung einbauen können, die sie vielleicht einbauen wollen. Aber es gab keine Finanzierung oder das Finanzierungsprogramm war noch nicht ausgereift und noch nicht durchgearbeitet. Und natürlich macht es mehr Sinn, sowas gemeinsam dann auch zu launchen. Man hat sozusagen, hier ist das regulatorische Rahmengebäude und hier ist das Finanzielle. Und hier ist auch der Plan, wie wir das Ganze sozial ausgewogen machen. Ich glaube, das hat gefehlt und hat natürlich dann, ja, war natürlich dann letztlich eine Einladung für die Kritikerinnen, dazu sagen, hier, das stimmt alles, das funktioniert nicht und das ist ungerecht. Und ich denke, das war ein Riesenfehler. Also man hätte das als Paket nicht verkaufen müssen, sondern ehrlich kommunizieren müssen, was das eigentlich als Paket bedeutet und auch durchdenken müssen, was heißt das denn für die alleinstehende Rentnerin, die in dem alten, schlecht dosierten, das waren immer so die Beispiele, dass man das wirklich mal durchdekliniert, was heißt denn das und hat darauf Antworten, anstatt dann diese Antworten später nachzureichen, wenn die Debatte schon voll entfacht ist. Ich glaube, das waren so die beiden Hauptfehler, die dort gemacht worden sind, die man hätte vermeiden können. Ich würde aber auch dazu sagen, nur es da drauf zu schieben, dass dort solche handwerklichen Fehler gemacht worden sind, das erklärt es nicht. Also ich denke, man muss hier auch durchaus anerkennen, dass da von der Bild-Zeitung eine bewusste Meinungsmache betrieben worden ist. Natürlich, es gibt andere, ich habe da mich wissenschaftlich nicht mit beschäftigt, aber die auch da gewisse Verbandlungen benannt haben mit bestimmten Industrien, die vielleicht diese Meinungsmache auch erklären, also warum es dazu gekommen ist. Ich habe das selbst nicht wissenschaftlich mir angeschaut und will da jetzt auch keine Meinung zu abgeben in dem Sinne, aber es gibt andere, die haben das getan und deswegen glaube ich, muss man schon auch anerkennen, dass da durchaus Lobbyismus betrieben worden ist, auch durch die Bild-Zeitung, was natürlich bestimmte Interessen von Wirtschaftszweigen hier auch widerspiegelt. Es gab ja auch zeitgleich eine ganz starke Kampagne von Zukunft Gas, hieß die Initiative, glaube ich, wo die Gasnetzbetreiber mit drin sitzen, also Teile der Gasindustrie, die dort sich massiv für Wasserstoff eingesetzt haben und auch gegen das Heizungsgesetz lobbyiert haben. Und das ist ja nicht abgekoppelt von dem medialen Diskurs, den wir dann dort beobachten können. Also ich denke, das ist wichtig, das zusammenzudenken. Ja. Also es geht hier auch um einen gezielten Backlash. Und das ist ja das Gleiche, was wir erlebt haben, schon auch in der Vergangenheit, dass dort eben mit Fehlinformationen, Verunsicherung versucht wird, auch sowas zu stoppen. Also das gibt es ja schon seit Jahrzehnten auch in ganz anderen, also dass die Tabaklobby ist oder ob man sich anschaut, was in der Ölindustrie in den USA passiert ist in der Vergangenheit. Das ist ja nichts Neues. So, das finden wir immer wieder.
Es gibt ja sogar ein Akronym dafür, das heißt FUD, F-U-D, Fear, Uncertainty and Doubt, also Angst, Unsicherheit und Zweifel zu säen. So eine Kampagne, die funktioniert ja nur, wenn wirklich alle mitmachen und die Bild ist nicht mehr so groß, dass sie auf einen Schlag genügend Leute erreicht. Haben wir da auch ein Presseversagen gesehen letztlich?
Ich denke schon und ich glaube, das Wissen, was diese Technologien überhaupt angeht, ist extrem gering gewesen damals. Das hat sich heute, glaube ich, schon verändert, weil das Thema so hochgekocht ist. Aber es gab wenig Leute, die sich überhaupt mit dem Thema Gebäude und Heizung vorher auseinandergesetzt haben, weil es immer so ein bisschen langweilig war. Ne? Ja. Also klar, über Windkraft und Atomkraft wurde viel diskutiert. Aber es gab wenig Berichterstattung zum Thema Gebäude. Ich habe mich da jetzt schon seit über 20 Jahren mit beschäftigt mit dem Thema Gebäude, aber es war immer so ein Stiefkind. Und auf einmal kocht das hoch und geht so in die Öffentlichkeit. Und denke, das ist schon ein Versagen auch der traditionellen Medien, dass da so wenig vorher darüber berichtet worden ist. Und dann auch, als es dann so weit gekommen ist, so wenig kritisch man sich auch angeschaut hat, wie wird da eigentlich gerade diskutiert, was ist eigentlich richtig, was ist nicht richtig. Es gab einfach wenig Journalisten, Journalistinnen, die da auch, glaube ich, gegenhalten konnten und wussten, was stimmt hier eigentlich. Und ne, also das ist schon ein Versagen gewesen. Ich denke, dazu kommen natürlich auch kommen die sozialen Medien, und dann natürlich viele dieser Botschaften dann dort auch dann massiv transportiert worden sind und das Ganze nochmal aufgeheizt haben. Ne? Aber wir haben uns jetzt nicht die sozialen Medien im Detail angeschaut, sondern wirklich die traditionellen Printmedien in diesem Fall und vor allem halt die Bild-Zeitung, die letztlich ausschlaggebend hier gewesen ist. Aber die sozialen Medien, wenn man das jetzt sich parallel anschauen würde, da würde man ganz ähnlich sehen, dass bestimmte Accounts natürlich das vorangetrieben haben und dass das Ganze dann massiv nochmal beschleunigt hat.
Was die Politik aus dieser Kampagne als Lehrstück lernen kann, hast du eben gesagt, nämlich ihre Kommunikation in den Griff zu kriegen, also die Ansprache der Öffentlichkeit. Was die Presse daraus lernen kann, kann man sich, glaube ich, jetzt daraus ableiten. Macht euren Job mal ein bisschen ordentlicher. Was kann ich daraus lernen? Also was können wir als Konsumenten und Konsumentinnen daraus lernen? Sind wir, also kann man irgendwie eine Gegenmaßnahme, eine Immunisierung oder sowas daraus ableiten? Taugt das als Lehrstück dafür?
Ja, ich denke, wir müssen alle aufpassen, dass wir uns vernünftig informieren und möglichst nicht nur eine Quelle heranziehen, ja. Und gerade wenn Dinge sehr schlicht dargestellt werden, sehr einfach, es ist, glaube ich, wichtig, da nochmal nachzuhaken und sich anzuschauen, ist das wirklich so? Das ist die Frage, ja. Also wie viele Menschen tun das, sind in der Lage, auch diese Informationen beurteilen zu können? Das ist ja hochkomplexe Materie. Ich glaube, da müssen wir müssen irgendwie eine Kultur finden, wo Faktencheck irgendwie dazugehört, ja. Und wie wir da hinkommen, ich weiß es nicht. Ja, wir sind ja eigentlich auf einem Weg genau ins Gegenteil, wo es immer weniger darum geht, was stimmt eigentlich und alternative Fakten mittlerweile Standard sind. Die Politik kann, glaube ich, hier durchaus einiges lernen. Und ich hatte es ja schon gesagt, also wirklich im Grunde genommen muss man schon antizipieren, was kommt denn im schlimmsten Fall dabei raus, medial, und sich darauf vorbereiten, anstatt es einfach zu ignorieren oder das Beste zu hoffen. Ich denke, das war hier ein fataler Fehler. Ja, aber wir können alle, glaube ich, daraus lernen, dass vieles, was dort in der Öffentlichkeit diskutiert wird, einfach so nicht stimmt. Man muss sich vernünftig informieren und zwar wird es halt einfach mal auch den Gesetzentwurf selber anschauen, anstatt zu glauben, was dort behauptet wird in der Zeitung.
Jan Rosenow, vielen Dank.
Danke, Holger, für das Gespräch.